Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, mal wieder hier vorne zu stehen. Und ich muss euch was erzählen. Ich habe eine Einladung gekriegt. Eine Einladung zur Hochzeit. Zu einer riesengroßen, tollen, unbeschreiblich schönen Hochzeit, heißt es. So, die schönste Hochzeit auf Erden steht drauf. Das ist echt toll. Also, wenn man da eingeladen ist, klasse. Wenn man sich jetzt vorstellt, eine normale Hochzeit, wie schön eigentlich eine normale Hochzeit ja schon ist, wenn man da eingeladen ist, das ist ja schon mal eine wunderbare Sache. So eine Hochzeit ist ja grundsätzlich was ganz Schönes, egal ob es jetzt riesengroß oder im kleinen Rahmen gefeiert wird, aber es kommen lieber nette Menschen zusammen, es gibt meistens was Gutes zu essen, dann ist gute Stimmung, vielleicht eine schöne Musik. Und vor allen Dingen, man feiert ja dann zwei Menschen, Braut und Bräutigam, die sich entschieden haben, dass gemeinsam durchs Leben gehen wollen. Und wenn das kein Anlass ist zum Feiern, das ist echt super. Und dann hofft man natürlich, dass dieser Tag für das Brautpaar auch wirklich der schönste Tag des Lebens wird. Und das ist schon eine normale Hochzeit. Wie wird erst eine Hochzeit sein, die heißt, es wäre die feierlichste und die schönste Hochzeit auf der ganzen Welt? Das ist ja eigentlich unvorstellbar. Ja, und da habe ich mir gedacht, Hochzeit ist bei mir auch schon wieder ein paar Tage her. Um nicht sogar zu sagen Jahre. Und habe mir gedacht, naja, wie kommt es eigentlich so weit, dass man heiraten will? Wie kommt es eigentlich so weit, dass man sich irgendwann entscheidet und sagt, ich will heiraten? Wie wird man überhaupt zum Bräutigam oder in dem Fall dann auch zur Braut? Wie wird Frau zur Braut? So einfach nach dem Motto, verliebt, verlobt, verheiratet. Wäre vielleicht fast ein bisschen schnell. Wobei, manchmal kann es ja schnell gehen. Es gibt ja wohl die Fälle, dass die Frau so spazieren geht, sage ich einfach mal, und dann kommt so aus heiterem Himmel der Mann des Lebens daher. Und beide wissen, zack, bumm, das ist jetzt. Ist vielleicht nicht die Regel, bei anderen läuft es anders. Bei uns war es einmal so, da begegnet man sich und denkt noch gar nicht in die Richtung irgendwas. Und erst so mit der Zeit, so auf den zweiten und dritten Blick, kommt man drauf, naja, der andere ist ja dann doch vielleicht netter, wie man vielleicht meint. Und es entsteht irgendwo Sympathie. Und es wächst dann ein bisschen. Und dann sieht man so die Qualitäten vom anderen. Naja, und dann kommt es, wie es kommen muss. Man verliebt sich. Man fühlt sich hingezogen zum anderen. Eine Beziehung beginnt. Manche Dinge sind dann nicht mehr so wichtig. Anderes wird wieder wichtiger. Die Zweisamkeit steht mehr im Vordergrund. Ja, und Liebe entwickelt sich dann. Und dann irgendwann fällt eine Entscheidung. Entscheidung fürs Leben zusammen. Dafür, dass man das Leben zusammen verbringen möchte, dass man füreinander da sein möchte, dass man sich gegenseitig stützen und unterstützen möchte. Es kommt irgendwann die Entscheidung, dass aus ich wir wird. Und auf einmal wird dann das wir wichtiger als mir oder mich. Und dann haben wir so das Gefühl, ja, wir wollen zusammen sein, wir wollen zusammen durchs Leben gehen, wir wollen zusammenwachsen, wir wollen aber auch zusammenwachsen. Und dann gemeinsam das schaffen, was man allein vielleicht gar nicht so richtig schaffen kann. Und dann kommt so, mehr so im altmodischen Kontext vielleicht, aber dann kommt eigentlich ja die Verlobung. Ist vielleicht nicht mehr up to date bei manchen Jungen heute, aber das gibt es ja auch heute noch. Und damals so in biblischer Zeit, so im jüdisch-christlichen Kontext, da war die Verlobung eigentlich ein ganz wichtiger Schritt in Richtung zur Hochzeit. Die Verlobung, die dann ausgesprochen wurde, das war dann so eine Vorbereitungszeit auf die Ehe, so eine Art Prüfungszeit, könnte man auch sagen. Und die beiden Verlobten hatten noch keine so richtige Gemeinschaft, aber sie waren rechtlich schon Braut und Bräutigam dann. Das heißt auch gleichzeitig, beide waren jetzt vom Heiratsmarkt weg, sie waren tabu für andere Partnerschaften. Und der Mann musste damals die Braut auch nicht einfach nur überreden oder fragen, sondern er musste die Braut regelrecht kaufen, kann man sagen. Oder er musste, wie man sagt, einen Brautpreis für sie bezahlen. Meistens in irgendwelchen Naturalien, denke ich mal, vielleicht aus Sack mit Silberstücken oder 5 Kamele oder fliegender Teppich oder keine Ahnung. So war das halt damals. Da wurde dann der Familie, der zukünftigen, gesagt, hier, wir wollen mal heiraten, ich möchte die Tochter als Braut haben und ich bezahle diesen und jenen Preis dafür. Und da war es ausgemacht. Da waren sie verlobt, aber sie waren nur Braut und Bräutigam und mehr noch nicht. Die beiden allerdings, Braut und Bräutigam, die haben sich dann schon riesig auf die bevorstehende Ehe gefreut. Die haben innerlich dann richtig fiebern angefangen und haben die Hochzeit mit Sehnsucht erwartet und mit Freude, mit der richtigen Vorfreude. Und sie waren immer noch verlobt. Das heißt, jeder wohnte noch bei seinen Eltern. Sie waren noch nicht zusammen, noch nicht in einem Haus. Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Jesus als himmlischer Bräutigam. Im Epheserbrief, im Kapitel 5, steht in den Versen 25 bis 27, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie rein und heilig zu machen, im Wasser der Taufe und durch das dabei gesprochene Wort. Denn er wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und ohne Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen. So steht es in der Bibel. Und wenn die Gemeinde, jeder Einzelne, aber auch wir alle zusammen, wenn die Gemeinde Gottes Verlobte ist, dann sind wir auch aufgefordert, Jesus zu lieben und ihm auch treu zu sein. Wir sind aufgefordert, uns an seiner Liebe, an seiner Treue ein Beispiel zu nehmen. Damals war eine junge Frau von dem Augenblick an, als sich ihr zukünftiger Mann mit ihr verlobte, ihm auch zur Treue verpflichtet. Sollte heute natürlich genauso sein. Sie war einen Bund mit ihm eingegangen und dieser Bund war verbindlich. Genauso wie wir einen Bund mit Jesus haben. Er ist mit uns einen Bund eingegangen. Und der Bund damals, das war noch ganz was anderes wie heute. Heute mit Bund, das ist so, ja, gar nicht richtig mit Bedeutung. Man weiß vielleicht Ehebund oder sowas. Aber Bund damals war eigentlich das Stärkste und das Kräftigste, was es gab. Es war stärker wie jeder Vertrag, jedes Vertragswerk. Ein Bund war eigentlich etwas, was so stark und mächtig war, dass es nicht gebrochen werden konnte. Und so war dann die Beziehung nach der Verlobung von Braut und Bräutigam, aber so ist auch die Beziehung von Jesus mit seiner Gemeinde. Und wir haben dann zu Jesus gesagt, wie wir uns entschieden haben, dass wir mit ihm gehen, ab jetzt gehört unsere ganze Liebe und Hingabe dir, Jesus. Ab jetzt gehört unser Leben dir, ausschließlich dir. Und mach das daraus, was du möchtest. Wir möchten dich ehren mit allem, was wir sind und was wir tun. Wir haben dann den Namen von Jesus angenommen, von Jesus Christus. Denn wir nennen uns jetzt Christen. Und das verpflichtet. Und es ist aber auch verbindlich. Und jetzt darf unser Herz auch niemand anders mehr gehören, sondern nur Jesus. Unsere ganze Treue und unsere ganze Loyalität gilt Jesus. Im Alten Testament war es dann oft so, dass Gott geklagt hat darüber, dass sein Volk Israel, was er eigentlich dann seine Frau war, dass sie ihm untreu geworden ist. Und auch wir als neutestamentliches Volk heute, wir stehen in der Gefahr, dass wir uns von Jesus abwenden. So dass wir gewissermaßen die Verlobung mit Jesus aufs Spiel setzen. Die Gefahr besteht eigentlich jeden Tag, denn jeden Tag kommen irgendwelche Angriffe, die uns von Jesus wegbringen wollen. Aber wir können das Ganze überwinden, nämlich durch das Wort Gottes. Wenn wir uns damit immer wieder auseinandersetzen, beschäftigen, dann können wir das alles überwinden. Und Jesu Liebe, die trägt uns dann auch durch jeden Tag, durch jeden Alltag. Und als Gemeinde haben wir eine Aufgabe, nämlich die Aufgabe, als Verlobte von Jesus, ihm die Treue zu halten. Wenn wir ihn lieben und wenn wir dann daran denken, wie sehr er uns liebt, wie unbeschreiblich diese Liebe sein muss, dann wird es uns auch nicht schwerfallen, treu zu sein. Und es gibt dann noch einen weiteren Aspekt, den das Bild von der Verlobung hervorhebt. Wir sind noch nicht am Ziel, denn die Hochzeit, die steht noch bevor. Der Bräutigam hat die Braut noch nicht in sein Haus geholt. Noch ist es nicht soweit. Wenn die Verlobung rechtlich dasselbe bedeuten würde wie die Eheschließung, dann könnte die Bibel ja auch einfach von Gott als dem Mann und von der Gemeinde als seiner Frau reden. Tut sie aber nicht. Stattdessen redet sie ausdrücklich von der Braut und dem Bräutigam. Jesus hat sich zwar an uns gebunden und wir haben uns an ihn gebunden. Und doch sind wir in gewisser Weise noch von ihm getrennt. Er ist da bereits im Himmel, wir sind aber jetzt noch hier auf der Erde. Und deshalb warten wir eigentlich auf Jesus, sehnsüchtig, auf den Tag, an dem er seine Braut zu sich holen wird. Die Gemeinde, uns. Und Hochzeit mit ihr feiern wird. Kein Bild ist eigentlich so geeignet, auf das Warten von Jesus hinzuweisen und das Warten auszudrücken, wie das Bild von der Braut. Wer je Braut oder Bräutigam gewesen ist, der weiß, wie dieses Warten ist. Das Warten auf die Hochzeit, die Sehnsucht und die Vorfreude. Im ersten Petrusbrief, im ersten Kapitel, im Vers 8 heißt es: Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut auf ihn und wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt, daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Petrus spricht hier von einer gewissen Trennung noch, die immer noch besteht. Aber er spricht auch von Liebe und Vertrauen trotz dieser Trennung. Und er spricht von der unbeschreiblichen Vorfreude auf das, was noch kommen wird. Und ich denke, besser kann man den Zustand, in dem sich wir als seine Gemeinde, als seine Verlobte befinden, eigentlich gar nicht zusammenfassen. Denn vor uns liegt die Hochzeit. Wir warten auf eine Hochzeit. Wir warten auf ein Fest. Und nicht auf irgendein Fest, sondern eigentlich auf das größte Fest, die größte Hochzeit auf Erden. In der Offenbarung im letzten Kapitel der Bibel steht im Kapitel 19 in Versen 6 bis 8: Halleluja! Preist den Herrn! Der Herr hat nun die Herrschaft angetreten. Er, unser Gott, der Herrscher der ganzen Welt. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben. Der Hochzeitstag des Lammes ist gekommen. Seine Braut hat sich bereit gemacht. Ihr wurde ein herrliches Kleid gegeben aus reinem, leuchtendem Leinen. Das Leinen steht für die gerechten Taten der Menschen in Gottes heiligem Volk. Das Beste kommt also noch. Das Wichtigste ist bereits geschehen. Jesus ist auf die Erde gekommen, stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen, als Lamm Gottes, und er hat uns neues Leben geschenkt. Und er kümmert sich um uns und er versorgt uns. Aber das Beste, das Schönste kommt noch. Und worin wird das wohl bestehen? Nicht unbedingt in einem luxuriösen Festmahl, nicht unbedingt in einem Goldschmuck oder in ganz tollen, schicken Gewändern, sondern in der endgültigen und nie mehr auflösbaren Gemeinschaft mit Jesus. Dann Wenn es soweit ist, ist es nämlich ein echter und endgültiger Treuebund von beiden Seiten. Bisher war nur Gott völlig treu. Unsere Treue war immer mal wieder in Frage gestellt, weil wir nicht perfekt sind, weil wir immer wieder Fehlverhalten an den Tag gelegt haben. Aber dann wird es nichts mehr geben, was Braut und Bräutigam trennen wird. Wir werden Jesus sehen. Wir werden ihm Auge in Auge gegenüberstehen können. Wir dürfen mit Jesus sprechen. Und wir können uns das jetzt schon vorstellen, ganz bildlich vorstellen. Wie wird es sein, wenn wir bei Jesus sind, wenn wir bei ihm sind, Auge in Auge? Ich glaube, das wird unbeschreiblich. Für immer in seiner unmittelbaren Nähe zu sein, das ist einfach ein ganz toller Gedanke. Das ist unsere Hoffnung und unsere Erwartung direkt. Und das lässt mich innerlich so richtig jubeln. Da geht's hin, ja. Ich möchte noch zwei weitere Verse auf der Offenbarung betrachten. Der eine Vers steht im Kapitel 19, der Vers 9, unmittelbar nach der Ankündigung, dass das Lamm Hochzeit feiern wird. Da steht: Der Engel befahl mir, schreibe, glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu: Auf all diese Worte ist Verlass, denn es sind Worte Gottes. Glücklich also, wer eingeladen ist. Mit anderen Worten, glücklich, wer zur Braut des Lammes gehört. Gegenwärtig, solange wir noch hier auf dieser Welt sind, sieht es auf den ersten Blick noch manchmal gar nicht so nach Glück aus. Christ zu sein, ist zwar gut und schön und super, es gibt eigentlich nichts Schöneres, aber es ist auch nicht immer leicht im Alltag. Es gibt Leute, die einen vielleicht schief anschauen oder einen sogar verspotten. Und manchmal in anderen Ländern kann es sogar dazu führen, dass man verfolgt wird, ins Gefängnis geschmissen wird, misshandelt wird oder sogar getötet wird. Und trotzdem gilt: Glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Wenn es dann soweit ist und wir einmal dort mitfeiern dürfen, sind alle irdischen Schwierigkeiten vergessen. So wie es auch schon Paulus im Römerbrief geschrieben hat, im Kapitel 8, Vers 18: Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Das ist unser Ausblick, die Herrlichkeit Gottes. Und wir werden nicht umsonst auf das Fest warten, was vor uns steht. Denn es steht geschrieben: Auf diese Worte ist Verlass, sagt der Engel. Denn es sind Worte Gottes. Und wir wissen alle, Gott ist kein Lügner. Das, was er sagt, was in seinem Wort steht, ist verbindlich. Und es sind Worte des Bräutigams, der seiner Braut die Treue hält. Und wir vertrauen ihm, auch wenn die Gegenwart manchmal alles andere als rosig aussieht. Aber wir bleiben dran. Und die Einladung zum Hochzeitsmahl dürfen wir natürlich persönlich nehmen. Aber ich denke, wir sollen sie auch weitertragen an andere Menschen. Bis zur letzten Sekunde können wir andere Menschen ausdrücklich zu dieser himmlischen Eheschließung mit einladen. Dass auch andere Menschen ihr Leben vor Gott klären, seine Vergebung annehmen und Jesus die Herrschaft über ihr Leben übergeben. Und der andere, die beiden anderen Verse jetzt noch ganz am Ende der Offenbarung, im Kapitel 22, die Verse 17 und 20, da heißt es: Der Geist Gottes und die Braut rufen: Komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen: Komm. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Verlobte ruft ihrem Verlobten zu: Komm, ich habe solche Sehnsucht nach dir. Komm doch bald. Ist euch aufgefallen, dass da noch einer mit der Braut zusammen ruft? Der Geist Gottes. Der Geist Gottes ruft mit der Braut. Der Heilige Geist. Und ohne den Heiligen Geist könnte die Braut gar nicht so rufen. Ohne den Heiligen Geist gäbe es keine Wiedergeburt und folglich gar keine Gemeinde. Ohne den Heiligen Geist würden wir Jesus gar nicht herbeisehnen. Da wäre in uns nichts drin, da wäre Leere drin. Wenn wir uns Jesus nicht sehnen würden, würden wir ihn wahrscheinlich so weit wie möglich fortwünschen. Und das wäre ja wirklich traurig. Gut, dass der Heilige Geist da ist. Und ohne Heiligen Geist würden wir auch nicht als Erlöste oder Rettete vor ihm stehen können. Sondern dann müsste man sonst das Gerichtsurteil fürchten, was auf uns kommen würde. Der Heilige Geist, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, der bewirkt in uns die Sehnsucht nach Jesus, nach der himmlischen Hochzeit und nach ewigem Leben. Und er bewirkt, dass wir bis zum Schluss aushalten werden, egal was kommt. Mit großer Geduld, aber auch mit der größtmöglichen Vorfreude. Denn das Beste kommt zum Schluss. Und Schluss ist erst dann, wenn das Beste gekommen ist. Amen, Herr Jesus. Komm.